Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Wir haben ernste Zeiten, das glaube ich, weiß jeder und jede in diesem Land. Ernste Zeiten, die uns auch noch viel abverlangen werden, was diesen Winter und das nächste Jahr betrifft. Aber es ist auch so, dass wir jetzt in diesem Sommer ein bisschen spüren, dass es den Urlaub gibt, dass man ein bisschen das schöne Wetter und die Zeit genießen kann. Und ich habe den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger das auch tun.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 272. Das Thema ist damit schon gesetzt. Wir stehen an diesem Donnerstagnachmittag noch unter dem Eindruck der Premiere, die hier am Vormittag stattgefunden hat. Olaf Scholz stellt sich als Kanzler im Saal der Bundespressekonferenz den Fragen der Hauptstadtpresse. Bevor wir darüber sprechen, über die Signale, die Scholz setzen wollte und auch darüber, ob wir die Stimmung in der Koalition genauso einschätzen wie er, erstmal aber ein wichtiger Hinweis in eigener Sache, genauer gesagt eine Einladung. Eine Einladung an Sie und euch für eine Live-Aufzeichnung des Politik-Podcasts und ein Treffen von Hörerinnen und Hörern mit uns Korrespondentinnen und Korrespondenten. Voraussichtlich in eben dem Saal der Bundespressekonferenz. Dazu gleich am Ende des Podcasts mehr. In dem Haus der Bundespressekonferenz zeichnen wir auf, in dem auch unser Hauptstadtstudio ist. Und da sitzt mir gegenüber
Frank Capellan, hallo, herzlich willkommen. Ja, ich musste gerade schmunzeln, der Kanzler hat recht. Ich habe auch das schöne Wetter genossen, war im Urlaub. Zweiter Tag wieder hier und dann direkt den Kanzler unten in der Bundespressekonferenz zu haben. Ich mache das natürlich, weil ich die SPD und den Sozialdemokraten Olaf Scholz insbesondere beobachte.
Ja, und hier ist Jörg Münchenberg, hallo auch. Ja, für mich war der Kanzlerauftritt natürlich auch heute interessant, weil ich hier im Hauptstadtstudio zuständig bin für die Themenfelder Energie, Finanzen und Wirtschaft. Und das waren ja auch wichtige Punkte, die der Kanzler da heute auch angeschnitten hat, hat viel über Wirtschaft geredet. Also insofern war das für mich heute auch ganz interessant.
Und ich bin Gudula Geuter, kümmere mich unter anderem um die Grünen, um Recht und Familie. Und damit war das ein Blick, der sozusagen dazu einlud, auch ein bisschen abzugleichen, ob das wohl in der Koalition insgesamt so gesehen wird, wie das Olaf Scholz sieht. Ich hatte es gesagt, er war zum ersten Mal als Kanzler hier, aber nur als Kanzler. In unterschiedlichen Funktionen seiner vorherigen Karriere war er 33 Mal in der Bundespressekonferenz. Jetzt waren frühere Pressekonferenzen normalerweise nicht als solche ein Ereignis. Warum ist das regelmäßig bei diesen Kanzler- oder Kanzlerinnen-Pressekonferenzen eigentlich anders?
Ja, ich bin jetzt heute schon mal nachgefragt worden und da habe ich dann so geantwortet, dass für mich das wichtig ist, auch zu sehen, wie sich ein Mensch im Amt ein wenig verändert, wie er auf Kritik reagiert, wie er mit besonders kritischen Fragen umgeht. Da gibt es ja einiges, was da im Raum steht, gerade ganz aktuell, was auch seine Scholz persönliche Vergangenheit angeht, der Cum-Ex-Skandal, werden wir ja sicherlich noch drüber sprechen. Und insofern ist das schon ganz spannend, ihn da fast 2 Stunden lang zu erleben. Es können ja alle möglichen Fragen gestellt werden. Es ist ein bisschen schwierig, überhaupt dran zu kommen. Da ging direkt, als er sein Eingangsstatement gab, gingen 80 Hände hoch. Dann wurde das so langsam abgearbeitet. Und das ging dann ja querbeet durch alle möglichen Themenfelder. Manche kamen meiner Ansicht nach zu kurz. Aber ja, ich denke, es ist schon spannend, sowas zu erleben.
Ne? Ja klar, vor allem, also dass da jemand wirklich mal fast 2 Stunden jemand sitzt und der dann schon mit Fragen bombardiert wird, wo er gar nicht weiß, was kommt auf ihn zu. Also er muss ja da schon anders agieren, sage ich mal, als bei einer Pressekonferenz, weil es ging ja querbeet durch, Innen-, Außenpolitik. Was mich nochmal interessieren würde, Frank, weil du begleitest den Kanzler ja auch mit und Markus Söder hat ja mal gesagt, er tritt zu schlumpfig auf, hat so ein schlumpfiges Grinsen irgendwie, was ja nicht nur sympathisch gemeint war. Wie hast du ihn denn erlebt heute? Wie hat er sich da präsentiert? War das der souveräne Kanzler? Du hast ja auch gerade gesagt, wie man sich im Amt verändert. Also war das heute ein bisschen ein anderer Scholz oder war das der Scholz, den du kennst?
Also die Sache mit dem schlumpfigen Grinsen, die will ich jetzt nicht mehr wiederholen. Da bin ich von Hörern auch gescholten worden, dass ich das oft als richtige Wahrnehmung auch geschildert habe, wie er so in sich selbst hineinlacht, wenn er meint, er hätte da eine tolle Antwort gegeben. Das hat er heute auch ein paar Mal wieder gemacht, das habe ich schon erlebt. Aber ich würde schon sagen, er hat sich ein bisschen verändert. Er hat beispielsweise bei Fragen, und das hat uns Journalisten ja immer wieder zur Weißglut gebracht, nicht immer diese ewig langen Pausen gemacht, wo er die Antwort durchgegangen ist in seinem Kopf, um ja nichts Falsches zu sagen. Da hat er schneller reagiert. Wenngleich er natürlich an vielen Punkten auch ausweichend geblieben ist oder nicht konkret geantwortet hat. Aber ich habe so den Eindruck, dass er natürlich auch beraten wird, dass ihm gesagt wird, Fehler, die du gemacht hast, daran musst du arbeiten, die darfst du nicht wiederholen. Beispiel Elmau, Pressekonferenz, Abschlusspressekonferenz, ich war auch dabei, hatte eine Kollegin von der Deutschen Welle abgekanzelt, indem er gesagt hat, ich könnte was zu ihrer Frage sagen, tue ich aber nicht. Sowas hat er heute vermieden, das habe ich eigentlich nicht erlebt.
Na, es gab eine Situation, da dachte ich, das war es jetzt wieder ganz genau. Da hat ein Kollege eine Frage gestellt, die er einfach nur mit Nein beantwortet hat. Und damit wäre es das erstmal gewesen. Und dann hat der Kollege sich irgendwann gesammelt und eine Nachfrage gestellt. Und dann hat Scholz eben auch nochmal gesagt, um das nochmal etwas ausführlicher zu sagen, es ging um die Frage, ob er in die arabischen Staaten reisen möchte. Und das wäre ein Abkanzeln gewesen, wenn er nicht die Gelegenheit gehabt hätte, das nochmal aufzufangen. Was ich interessant fand auch an Stimmung, die er offenbar setzen wollte. Deswegen haben wir auch diesen ja so mittelaussagekräftigen O-Ton eben gehört, weil das, finde ich, ganz gut zusammenfasst, was er anscheinend ausdrücken wollte. Wir haben ernste Zeiten und gleichzeitig alles wird gut. Es ist doch Sommer und der Versuch, eine positive Botschaft damit zu setzen. War das auch euer Eindruck, dass das der Versuch eines Spagats war?
Also finde ich tatsächlich schon. Er hat eben auch dann solche Bilder jetzt entwickelt, die auch immer wieder regelmäßig auftauchen. Wir haken uns unter, das sagt er jetzt sehr oft, finde ich, oder you never walk alone. Also er betont schon nochmal, es ist nicht einfach, hat es noch alles aufgezählt, mit Energiekrise, mit Ukraine-Krieg natürlich, vielen Unsicherheiten wirtschaftlich, weiß man ja auch nicht genau, wo es hingeht. Aber die klare Botschaft war, und die war ihm, glaube ich, schon sehr wichtig zu sagen, wir stehen zusammen, der Staat hilft und er hilft eben nicht nur bestimmten Gruppen, sondern er versucht letztlich eben alle mit ins Boot zu holen, zu schauen, dass es irgendwie allen gut geht. Wobei man natürlich schon sich fragt, wie will der Staat das irgendwie alles finanzieren? Da sprechen wir bestimmt nochmal drüber. Aber das war natürlich von der Botschaft, die Botschaft war klar, aber es stellen sich eben mehr Fragen als Antworten da.
Aber nochmal, Gudula, Entschuldigung, wenn ich, du willst was sagen, aber wir haben da auch drüber gesprochen, um nochmal bei diesem Stilistischen zu bleiben. Dieses You'll never walk alone, da hattest du mir ja dann auch gesagt, wir hatten drüber gesprochen, dass er das ja auch schon mal gebraucht hatte, diesen Rückgriff auf diesen berühmten Song, der eben nicht nur beim FC Liverpool, sondern immer wieder in den Fußballstadien gesungen wird, als es um die Juniper-Rettung ging, Ende Juli. Und für mich klang das jetzt schon relativ frisch, dass er an die Bevölkerung sagte, wir lassen euch nicht im Stich, wir tun was, Inflation, Entlastung und so, da kommt was. Ihr könnt euch darauf verlassen, diese Bundesregierung lässt euch nicht allein. Aber es war natürlich dann zugleich auch wieder ein Griff in sein eigenes Wortarchiv. Und das klang dann doch wieder nicht so toll. Ich glaube, wir können das auch gleich mal einspielen. Da ging es nämlich auch darum, als er gefragt wurde, gibt es soziale Unruhen, befürchten Sie das? Da haben wir jetzt auch in den vergangenen Tagen immer wieder drüber gesprochen. Da hat er einmal gar nicht zugesagt, ist er ausgewichen. Beim zweiten Mal hat er sich dann wohl wieder an diese Formulierung erinnert und hat die dann nochmal gebraucht. Er hat wie folgt geantwortet.
Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird. Und zwar deshalb, weil Deutschland ein Sozialstaat ist. Und dieser Sozialstaat muss in dieser Situation wirksam sein, indem er klar sagt, dass wir niemanden alleine lassen werden. Ich habe das bewusst mit diesem Begriff, du wirst nicht alleine durch die Zukunft gehen, gesagt, you'll never walk alone. Und das gilt auch. Das ist das, was unsere Antwort darauf ist. Und deshalb bin ich ganz zuversichtlich.
Wobei man auch noch sagen muss, finde ich, Unruhen ist natürlich auch ein großes Wort. Er war gefragt worden nach Spannungen und Unruhe in der Bevölkerung. Unruhen klingt so ein bisschen nach.
Aber das hat ja tatsächlich die Außenministerin, also diesen Hintergrund gibt es ja, die Außenministerin, also Annalena Baerbock hat das ja gesagt auf einer Reise, auf der sie unterwegs war. Also daher kommt dieser Begriff vor den Unruhen. Also das hat jetzt schon einen konkreten Anlass genommen.
Aber das war doch auch im Kontext Robert Habeck. Du hast davon erzählt, für mich war das ganz neu. Ich habe im Urlaub davon nichts mitbekommen und wunderte mich, dass ich, als ich dann wieder in Deutschland war, dass auf einmal über potenzielle Unruhen gesprochen wurde in Deutschland.
Also. Genau, das war die abgespeckte Sommerreise von Robert Habeck, dem Wirtschafts- und Energie- und Klimaschutzminister. Da habe ich ihn auch begleitet. Und dann waren wir in Bayreuth, da hatte einen Bürgerdialog veranstaltet auf einer Bühne, auf dem Marktplatz da. Und da waren dann plötzlich aus dem Nichts, muss man sagen, es war abends, 19 Uhr, und es war eigentlich auch ein schöner Abend, es war warm, die Leute saßen alle da, voller Erwartung. Und wie aus dem Nichts standen da plötzlich 70 oder 100 Demonstranten und haben einen Höllenlärm gemacht, haben also mit Trillerpfeifen und gebrüllt, Habeck muss weg und Habeck hau ab, und haben versucht, diese Veranstaltung zu sprengen. Und das war tatsächlich auch für uns Journalisten, aber auch für den Minister vollkommen überraschend. Damit hat irgendwie keiner gerechnet. Und was übrigens ganz interessant war, wir waren am nächsten Tag dann noch bei einer Firma, die Glas produziert. Und selbst da vor den Toren standen dann nochmal 40 Leute mit ähnlicher Aussage. Auch wir brauchen Nord Stream 2, also diese Gaspipeline, die nie in Betrieb gegangen ist. Und da war dann schon auch die Frage, braut sich da was zusammen? Also wie groß ist der Unmut? Und es war tatsächlich auch auf diese Reise, dass natürlich viele auch gerade in den Betrieben, die wir besucht haben, natürlich ist die Sorge enorm groß von wegen Energieknappheit, Energiezuordnung. Manche müssen dann vielleicht sogar den Betrieb einstellen. Also das treibt enorm viele Menschen um. Aber man muss sagen, an diesem Abend, wo Habeck da versucht wurde, quasi mundtot zu machen, die Veranstaltung zu sprengen, hat er eigentlich ziemlich souverän reagiert, hat es ausgehalten, hat dagegen gesprochen auch, und die Leute sind irgendwie auch bei ihm geblieben und hat tatsächlich in meinen Augen so ein bisschen die Veranstaltung dann auch drehen können und hat da schon so einen Gegenpunkt auch setzen können. Aber und er wurde danach auch gefragt, ich will es nicht so weit ausdehnen, wie er das sieht, und er sagte, man muss sich vielleicht auch wieder ein bisschen dran gewöhnen, weil er kannte das von früheren Wahlkampfauftritten auch in Nordrhein-Westfalen. Also er hat es jetzt nicht so dramatisch gesehen unter dem Stichwort hier, da braut sich Mords was zusammen.
Also mich überrascht das so ein wenig, weil ich bisher den Eindruck hatte, dass Robert Habeck fast alles sagen kann. Also nicht, dass hier jemand denkt, ich würde Habeck duzen. Nein, keinesfalls. Der kann fast alles sagen, der bringt unpopuläre Botschaften unters Volk, sehr volkstümlich, würde ich sagen, und verliert aber nicht an Popularität. Und vor diesem Hintergrund habe ich jetzt auch den Auftritt von Olaf Scholz heute beobachtet. Also, weil ich jetzt eben diese Formulierung "You'll never walk alone" wahrgenommen habe, dass er das zweimal in den Mund genommen hat. Weil ich einfach glaube, er muss doch neidisch auf seinen Vizekanzler schauen, der in den Popularitätswerten weit über ihm steht. Und er ist ja immer weiter abgesagt, Olaf Scholz, eben auch durch seine spröde Art, würde ich sagen. Und daran arbeitet er.
Es geht ja, wenn wir jetzt nochmal bei dem Vergleich mit Habeck bleiben, dann oft auch um den Vorwurf, Scholz würde nicht genug erklären. Gucken wir uns die Inhalte doch mal an, die einzelnen. Zum Beispiel hat er heute angekündigt, und das war, glaube ich, die Hauptbotschaft, die er setzen wollte, es wird ein weiteres Entlastungspaket geben. Nach eurem Eindruck, was ist bei euch hängen geblieben? Wie wird das aussehen? Wie konkret ist er da überhaupt geworden?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, und das wird natürlich auch dieser Konstellation von diesen doch drei sehr unterschiedlichen Parteien entsprechen, dass es am Ende doch ein großer Kompromiss wird. Also Wohngeldreform hat der Kanzler angekündigt, ja Ende Juli, die wird kommen, ganz sicher. Auch nochmal ein Energiezuschuss, also ein Heizkostenzuschuss hat er heute ja auch nochmal bekräftigt, also davon ist auszugehen. Und was er ja auch gemacht hat, er hat den Vorschlag ja von Lindner, den Finanzminister, der gestern kam, mit diesem Steuerentlastungsgesetz, kalte Progression bekämpfen, hat er ausdrücklich unterstützt, findet es gut. Und obwohl ja die Kritik unglaublich laut ist, und gut, du hast ja das Ohr auch da bei den Grünen, also da sehen ja viele eigentlich sagen, wir wollen gezielt eigentlich die kleinen Einkommen entlasten, Leute, die wenig Geld haben. Und das Problem ist natürlich bei einer Entlastung, kalte Progression. Das trifft natürlich viele und also nur in absoluten Zahlen profitieren natürlich Gutverdiener am besten und auch bei den Grünen finden das ja viele gar nicht gut.
Ja, ganz überwiegend wird das bei den Grünen nicht gut gefunden und zwar glaube ich gar nicht, weil man was gegen den Abbau der kalten Progression hätte. Das ist ja nur eine Ansicht, das hat ja Olaf Scholz heute auch gesagt, er hat das als Finanzminister zweimal gemacht. Das ist ja nun eigentlich eine Notwendigkeit, sondern es geht um den Zeitpunkt und es geht um das insgesamt verteilbare Geld. Und eben aus Sicht vieler bei den Grünen, ich glaube sehr überwiegend, eben die Frage, ob es nicht notwendig wäre, eben mehr in den unteren Einkommensschichten und aber vor allem eben auch bei Empfängern von Sozialleistungen.
Also für mein Empfinden hat er genauso argumentiert wie Christian Lindner. Das habe ich so gedacht in der Pressekonferenz. Das ist 1:1 O-Ton Lindner. Denn auch Lindner hat ja heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk nochmal betont, Jörg, was du sagtest, Wohngeldreform oder Heizkostenzuschüsse. Und das sind ja so Dinge, wo er sagt, das ist ja das Gesamtpaket. Und das hilft ja vor allen Dingen auch den Einkommensschwachen und auch dem Hartz-IV-Empfänger, was wir da tun, das hilft denen ja auch. Und auf der anderen Seite steht der Wunsch, etwas gegen die kalte Progression zu tun. Und da verstehe ich eben Scholz auch so, dass er ähnlich wie Lindner argumentiert, der breite Mittelstand, die Mittelschicht, die eben auch viel zum Steueraufkommen beiträgt, die muss da eben auch entlastet werden. Er ist da nur nicht konkret geworden, wie er das wirklich hinkriegen will, dann auch die Kritiker in den eigenen Reihen, nicht nur bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten zu überzeugen. Klar. Also wie er es wirklich machen will.
Also ich glaube, oder kann mir zumindest vorstellen, also wenn man mal auch die Finanzierung sich anschaut, was ja heute auch interessant war, Scholz hat tatsächlich sehr bewusst die Schuldenbremse auch verteidigt, die ja auch in der Ampel für viel Unmut sorgt. Auch da sind ja SPD und Grüne eigentlich auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Und insofern wird es ja schon spannend, wie man das alles finanzieren will, wie das abgebunden werden kann. Aber meine Prognose wäre, das wird jetzt nicht ein Riesenwurf, dieses dritte Paket. Das ist mehr so klein, eben, also klar, Wohngeldreform, Energiepauschale, kalte Progression, kostet schon alles Geld, aber das ist eben abbildbar. Aber sowas wie jetzt eben 9-Euro-Ticket oder eben Tankzuschuss, so zu solchen Geschenken, in Anführungsstrichen, wird, glaube ich, die Koalition nicht fähig sein. Was mich noch interessieren würde, wie das euch ging, also ich hatte schon noch den Eindruck, ein bisschen ernimmt die FDP gezielt in Schutz, weil die wird ja schon im Augenblick Mords befeuert jetzt von SPD und Grünen, also Stichwort kalte Progression, Stichwort Schuldenbremse, da ist ja auch viel Unmut, da gärt es ja auch irgendwie in der Koalition. Und ich hatte schon den Eindruck, Scholz so ein bisschen als der Oberschiedsrichter sozusagen, der Mittler, versuchte auch schon so ein bisschen auszutarieren. Ich weiß nicht, wie ging euch das?
Mir ging es genauso. Anderes Stichwort Übergewinnsteuer. Das eben auch wieder angesprochen wurde und wo er eben auch dieselbe Antwort gegeben hat wie vorher, dass das auch im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen ist. Und es war ja jetzt auch vielfach sowohl, was die Entlastung betrifft, eben auch mit Hinweis, dass die Gasumlage ab Oktober wirkt und deswegen auch Entlastungen jetzt schnell kommen müssten, war ja auch ein Machtwort von ihm gefordert worden. Und ich finde, er hat sich eben nochmal sehr präsentiert als derjenige, der moderiert, der die drei Parteien versucht eben zusammenzuhalten und der eben diese Forderung nach sozialer Gerechtigkeit dann selber aufnimmt, indem er zum Beispiel wieder sagt, Respekt für auch die Bezieher kleiner Einkommen sei so wichtig und damit selber versucht eben das Thema zu besetzen. Und ansonsten war das eher wieder der Moderator.
Mhm. Was ich auch wichtig finde, worüber wir jetzt reden sollten, dieser Warburg-Skandal, Cum-Ex.
Auf jeden Fall, ja.
Also, wie habt ihr das erlebt? Der hat sich ja hingestellt, hat gesagt, ich habe alles gesagt.
Ja, genau. Und da war eben der Punkt erreicht, wo er dann doch wieder sehr schmallippig geworden ist, wo er nicht geantwortet hat, wo er zuweilen auch, würde ich sagen, pampig oder patzig in gewissen Grenzen reagiert hat. Können wir uns gleich auch anhören. Er hat immer wieder so getan, als liege alles auf dem Tisch und als sei es erwiesen, die Politik, insbesondere er als Hamburger Bürgermeister, habe keinen Einfluss auf die Hamburger Finanzbehörde gehabt. Denn es geht ja immerhin darum, um 47 Millionen Euro, die verjährt waren, die Warburg Bank nicht zurückzahlen musste, obwohl es um umstrittene Aktiengeschäfte ging, das wissen wir ja. Und es ging um die Frage und geht immer noch um die Frage, welchen Einfluss hat Scholz damals genommen. So, und da kann er sich nicht einfach hinstellen und sagen, es gibt da nichts Neues. Es gibt sehr wohl was Neues. Man hat eben bei Johannes Kahrs in einem Schließfach 200.000 Euro gefunden. Johannes Kahrs, einflussreicher Sozialdemokrat, Hamburger, enge Kontakte zu Olaf Scholz. Auch schon natürlich zu seiner Hamburger Zeit. Kahrs war bis 2020 im Bundestag Haushaltspolitiker. Der hat eine Menge Einfluss und der steht nun im Verdacht, diese Gespräche zwischen Olearius und Warburg, den beiden Gesellschaftern der Warburg Bank, mit Olaf Scholz diese Gespräche vermittelt zu haben. Und dann werden auf einmal 200.000 Euro bei ihm in einem Schließfach gefunden. Es wird ja ermittelt in alle Richtungen. Und da kann Scholz nicht so tun, und das hat er aber getan, als gäbe es nun keinen neuen Sachstand. Er wurde dann gefragt, und das können wir uns vielleicht nochmal anhören, was wissen Sie über diese 200.000 Euro aus dem Schließfach von Johannes Kahrs? Wo glauben Sie, dass dieses Geld herkommt?
Nichts.
Und die nächste Frage, wo glauben Sie, dass es herkommt?
Keine Ahnung. Ich nehme an, Sie wissen es eher als ich.
Ja, und dann kam nachher noch die Frage, die mich auch interessierte, die ich stellen wollte. Da war mir eine Kollegin zuvorgekommen. Welchen Kontakt haben Sie denn noch zu Johannes Kahrs? Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen? Und da muss er bei solchen Fragen auch sehr vorsichtig sein, würde ich mal sagen, und muss da wahrheitsgemäß antworten für den Fall, dass dann irgendwelche Hinweise über Gespräche, die es in letzter Zeit zwischen Scholz und Kahrs gegeben hat, wenn es solche Hinweise geben sollte. Er hat dann gesagt, oh, da muss ich überlegen, das liegt schon verdammt lang zurück, ist schon sehr lange her. Und natürlich habe er aktuell keinen Kontakt zu Johannes Kahrs. Ich würde vermuten, über Mittelsmänner wird man sicherlich schon versuchen zu ergründen, was ist da los mit diesen 200.000 Euro, denn das könnte Scholz durchaus in Schwierigkeiten bringen.
Aber ich glaube, die Verteidigungslinie ist heute natürlich wirklich deutlich geworden, weil er wird ja nochmal in diesem Untersuchungsausschuss, den es da in Hamburg ja gibt, nochmal auftreten. Und er hat ja heute mehrfach betont, er wird sich da gern stundenlang nochmal hinsetzen, wird gern stundenlang alles nochmal erzählen.
Er freut sich drauf.
Genau, er freut sich natürlich drauf. Genau, ja. Also insofern ist es ganz klar, er wird das sagen, was er schon mal gesagt hat, weil das ist die Verteidigungslinie. Es gibt keine News und solange es keine News gibt, wird es ihm natürlich auch nicht gefährlich. Also ich glaube, damit muss er mal gucken. Ich glaube, oder könnt ihr mir vorstellen, klar, die Causa Kahrs, das ist vielleicht nochmal das Interessante, wenn da was Neues kommt, auch mit dem Geld, wo kommt es her und so, dass dann vielleicht da nochmal Bewegung in die Sache kommt, aber ansonsten weiß ich nicht.
Heute Morgen hat bei uns im Berliner Gespräch in der Frühsendung im Deutschlandfunk unser
Johannes.
Genau. Unser Johannes Kuhn, unser Kollege, eine Prognose zu den Antworten gewagt, die Scholz geben würde. Und die Prognose war, er kann sehr lang antworten und dabei auf den Kern der Frage nicht eingehen. Er kann aber auch sehr kurz antworten. Und ich fand eben auffällig, dass dieses sehr kurze fast nur bei diesem Themenkomplex.
Mhm, genau. Ja, das war eine gute Analyse von Johannes. Habe ich heute Morgen auch gedacht. Vielleicht kann ich nur eins zitieren als Beispiel dafür, wie vorsichtig der Jurist Olaf Scholz ist. Also nicht nur, wenn es um seine eigene Person geht. Er wurde gefragt, ob Wladimir Putin in seinen Augen ein Kriegsverbrecher ist. Antwort des Kanzlers: Das ist ein verbrecherischer Krieg. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir alle Maßnahmen ergreifen müssen, um all diese Verbrechen aufzuklären. Zitat Ende. Also da merkt man doch, da ist er sich in diesem Punkt dann wieder treu geblieben. Er hat es immer wieder vermieden, Putin als Kriegsverbrecher dezidiert zu bezeichnen, sondern hat das immer irgendwie umschrieben, möglicherweise, weil er glaubt, dass er mit Putin noch verhandeln muss, Gespräche führen muss. Also da ist er weitaus vorsichtiger als viele andere Politiker.
Was er ja heute gesagt hat, ist eben nochmal auf die Nachfrage, ist er ein Kriegsverbrecher, dass er gesagt hat, naja, er hat diesen Krieg angezettelt.
Aber nimmt das Wort nicht in den Mund. Dieses Phänomen, was man bei Scholz ja öfters hat, wenn ihm so ein Stöckchen hingehalten wird, dann will er partout da nicht drüber springen. Also dann weigert er sich wirklich fast so, ja, dickköpfig irgendwie und sagt, das genau werde ich jetzt nicht sagen, was von mir da irgendwie so eingefordert wird. Das fand ich dann, also das
Ja, das haben wir ja bei Nord Stream 2 erlebt, genau. Beispielsweise, dass er das Wort da nicht in den Mund nehmen wollte. Und bei Putin hier, ja, das haben wir ja oft erlebt, dass er da in dieser Art und Weise ausgewichen ist. Andere hätten vielleicht gesagt, oder andere haben ja gesagt, in meinen Augen ist Putin ein Kriegsverbrecher, aber es muss erst bewiesen werden.
Damit sind wir jetzt bei der Ukraine. Kam da für euch Neues, Überraschendes, was diesen Komplex betrifft?
Nee, meiner Ansicht nach scheint Scholz da mit sich selbst im Reinen zu sein. Er hat eine Liste vorgelegt, war heute Morgen nochmal zu hören, was Deutschland alles geliefert hat, und kann jetzt sagen, wir haben viel schon in die Ukraine geschickt, die Panzerhaubitzen 2000 beispielsweise. Also da hat er so ein bisschen der Kritik den Wind aus den Segeln genommen, meiner Ansicht nach, schon in den vergangenen Wochen. Deutschland tue da nicht genug. Es ist ja noch einiges angekündigt, was geliefert werden soll, auch an schweren Waffen. Also da habe ich persönlich nichts Neues erfahren.
Und ich weiß nicht, ob es ist, weil eben inzwischen auch ganz anderes geliefert wurde, oder ob es eben auch ist, weil mit unseren Energieschwierigkeiten sich auch der Diskurs in Deutschland verändert. Ich hätte mir vorstellen können, dass noch vor 2 Monaten oder noch vor 1 Monat diese Pressekonferenz völlig anders gelaufen wäre, mit einem viel größeren Ukraine-Schwerpunkt.
Klar, ja, natürlich. Ja, also hier steht der Vorwurf eben auch, Deutschland macht zu wenig, ist nicht gut genug aufgestellt. Ich fand ja auch, es kam auch die Frage von einem polnischen Kollegen, aber auch die hat er eben nach diesem Ringtausch, der ja scheinbar eben nicht funktioniert, nach wie vor nicht mit den Waffen, aber auch die fand ich, hat er ziemlich schnell abgebügelt. Da kamen dann auch keine großen kritischen Nachfragen mehr.
Ja, und was mich überrascht hat, punkto kritische Nachfragen, was kaum eine Rolle gespielt hat, war die Pandemie, Corona. Das kam ganz am Ende meiner Wahrnehmung nach mal. Und da gibt es ja schon aktuell auch einiges. Karl Lauterbach, der da in der Kritik steht, also darüber ist kaum gesprochen worden.
Ja, und auch das wäre vor einigen Monaten noch völlig anders gewesen. Er hat das an einer Stelle selbst eingeführt, indem er gesagt hat, so vieles würde, jetzt käme ja jetzt überraschend auf diese Koalition zu. Nicht Corona, das wussten wir, und da kam eben nochmal, da schwang nochmal mit, da haben wir ja so ungefähr die Linie am Anfang vorgegeben, auch wenn man dann natürlich nicht wusste, wie sich die Pandemie entwickelt. Aber für die Journalisten schien das nicht im Mittelpunkt zu stehen. Das war sicherlich so. Mhm.
Die Frage ist natürlich schon, wenn man jetzt ein bisschen nach vorne mal schaut, auch auf den Herbst, was da kommt. Und natürlich wissen wir alle nicht, wie Corona sich jetzt darauf entwickeln wird. Aber also so wie ich das verstanden habe, was jetzt an Entwurf für Corona da ist, gibt es ja noch wirklich sehr viel Klärungsbedarf. Wann müssen Masken getragen und wie soll das funktionieren, wenn eben Leute geimpft sind? Und dann, also muss es ja jemand kontrollieren und danach was muss erfolgen und so. Also die Frage ist, wie viel Streitpotenzial liegt da auch noch in dieser Koalition? Es gibt ja diesen Konflikt zwischen Buschmann, dem Justizminister, und Lauterbach, die sich da wirklich nicht sehr grün sind. Also kommt da noch mal, kann da nochmal so richtig was hochschießen, oder wird man das Thema jetzt trotzdem versuchen, doch irgendwie abzuräumen und das dann möglichst schnell verabschieden, damit wir dieses neue Infektionsschutzgesetz dann haben?
Die müssen das schnell verabschieden. Das geht gar nicht anders. Es wird sicherlich zum Teil hitzige Diskussionen geben, auch in der Koalition, wo ja bekanntlich die 3 Parteien durchaus unterschiedlich aufgestellt sind. Aber am 16. September ist der Termin für den Bundesrat. Es ist nicht vorgesehen, dass eine Sondersitzung stattfindet. Das heißt, es findet noch nicht mal eine erste Lesung statt, sondern das wird angehängt an einen Gesetzentwurf, der schon im Bundestag liegt. Das ist also für eine so umstrittene Frage auch ein schwieriges parlamentarisches Verfahren. Das lag jetzt an der Sommerpause, aber eben auch daran, dass man sich vor der Sommerpause nicht einigen konnte. Wie viel Zündstoff das danach noch hat, das weiß ich nicht, denn der Sinn dieses Ganzen, der Inhalt dieses ganzen Entwurfes ist ja, dass man die Frage von sich fernhält. Das ist auf die Länder übertragen, die Entscheidung. Diese Frage, wie wird das kontrolliert in Innenräumen zum Beispiel? Also wir haben ja, das ist eben diese umstrittene Regelung, die da vorgesehen ist, die Möglichkeit für die Länder im Normalfall, wenn es keine ganz besorgniserregende Entwicklung in einzelnen Regionen gibt, aber im Normalfall die Möglichkeit für die Länder, Maskenpflicht in Innenräumen anzuordnen, Es sei denn, es handelt sich um Gastronomie, Sport oder Freizeit, was immer Freizeit im Einzelnen hier dann sein mag. Und jemand ist kürzlich, das heißt in den letzten 3 Monaten, geimpft oder genesen oder aktuell getestet. Und das heißt, da sind in einem Raum Leute mit Maske und ohne Maske. Die einen sind mit ihrem Test- oder Impfnachweis reingekommen, die anderen nicht. Und irgendjemand muss das kontrollieren. Und das ist schwierig, aber das ist erstmal ein Länderproblem. Und die Frage, ob man die Maskenpflicht anordnet oder nicht, ist auch ein Länderproblem. Und ich glaube, das ist der Weg für diese Regierungskoalition im Bund, die Frage einfach von sich wegzuhalten.
Nee, ja. Und in diesem Punkt habe ich mich dann oft schon gefragt, was Olaf Scholz Karl Lauterbach seinem Gesundheitsminister in den Kaffee getan hat. Weil ich Lauterbach mittlerweile sehr, sehr brav erlebe, so als würde er alles vermeiden, da irgendwie Öl ins Feuer zu gießen. Denn ein solcher Vorschlag, den halte ich persönlich für so abstrus, dann zu sagen, wenn du in den letzten 3 Monaten geimpft oder genesen bist, dann brauchst du keine Maske zu tragen. Also das ist nicht für mich nicht nur das Problem des schwer zu kontrollierenden, sondern das sind ja auch Ungerechtigkeiten, wo sich die Leute dann fragen werden, ja, ich hatte vielleicht nicht die Möglichkeit, mich schneller impfen zu lassen, oder warum sollen Leute dadurch gezwungen werden, denn die Impfung, die Auffrischungsimpfung, die nächste, die wird ja auch von vielen Medizinern in Frage gestellt, weil wir nicht wissen, welche Varianten auf uns zukommen, weil wir auch sehen, dass die Impfungen nicht mehr so wirken, wie das vielleicht am Anfang war. Also da wird vieles in Frage gestellt, und da habe ich Karl Lauterbach früher ganz anders wahrgenommen. Ich glaube, da hätte es von ihm trotz Länderzuständigkeit auch einen Aufschrei gegeben, und er hätte gesagt, nee, das können wir nicht machen, das ist nicht richtig. Aber dann würde er sich natürlich auch wieder mit der FDP anlegen.
Und die Länderzuständigkeit schaffen sie ja erst. Das müsste man ja nicht so machen. Also das ist ja eben die Entscheidung, es von sich fernzuhalten. Jetzt muss man dazu sagen, diese Ermunterung, sich alle 3 Monate impfen zu lassen, da hat Lauterbach ja nochmal deutlich gemacht, dass das nicht gemeint wäre. Ja. Und wenn man feststellt, dass das diese Wirkung hat, dass man das Ganze dann wieder ändern muss. Aber er hatte ja schon in den ganzen vergangenen Monaten in einer Weise auf Buschmann verwiesen, die ich interessant fand, dass er nämlich immer gesagt hat, Buschmann ist Justizminister, und der sagt, dass man das aus grundrechtlichen Gründen nicht anders als so und so machen kann, und er prüft, wie weit. Das heißt, er hat von Anfang an sozusagen die Hände gehoben und gesagt, ich gebe die Entscheidung auch aus der Hand. Das ist also ja auch keine neue Entwicklung, was natürlich mit dem Koalitionsfrieden zu tun hat. Und sicherlich auch mit einer frühen Ansage der FDP, wahrscheinlich noch vor dieser Koalition, dass man in Corona-Fragen da rote Linien hat.
Also vielleicht zu Stichwort der Unsicherheit, also da könnte man auch den Bogen nochmal schlagen jetzt zu Scholz heute, der gesagt hat, you never walk alone, aber tatsächlich wissen wir ja alle nicht, wie der Herbst sich entwickelt wird. Also sprich, auch jetzt, wenn man auf die Energie schaut, wir wissen nicht, wie lange die Russen noch Gas liefern, wir wissen nicht, wie hart wird der Winter, das hat natürlich ja auch enorme Folgen dann auf den Verbrauch von Gas. Also da ist unglaublich viel Unsicherheit drin, und insofern würde ich halt den Scholz da heute schon so ein bisschen, ein bisschen widersprechen. Das ist auch schon so ein bisschen, wir fahren auf Sicht, wir wissen nicht, was kommt, aber es kann eben auch noch viel schlimmer kommen. Und dann wird es natürlich schon spannend auch, ne? Dann haben wir ja auch diese Klammer mit der Schuldenbremse, dann ist eben auch, sind die finanziellen Möglichkeiten für diese Koalition beschränkt. Wir haben dann schon auch eine FDP, die sich ja auch irgendwie parteipolitisch profilieren will, die ja politisch unter Druck steht, weil sie in so vielen Landtagswahlen jetzt auch verloren hat. Also dann bin ich schon mal gespannt, was dann wird, auch in Richtung You Never Walk Alone, wenn der Staat dann wirklich doch mehr, deutlich mehr Geld in die Hand nehmen muss, wenn die Wirtschaft wirklich in den Keller rauschen sollte, wenn Gas zugeteilt werden müsste. Also da ist schon ganz schön viel Unsicherheit. Insofern könnte man den Scholz natürlich heute auch interpretieren, könnte sagen, das war so ein bisschen Pfeifen, lautes Pfeifen im dunklen Wald, weil so richtig weiß das keiner, was da jetzt kommt.
Ja, und das, was du jetzt beschrieben hast, sind die Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Stimmung in der Bevölkerung. In anderer Weise stellt sich die Frage aber natürlich auch für die Koalition. Da sind wir zum Beispiel bei der Frage, die ihr auch im Nebensatz jetzt angesprochen habt, dass ja möglicherweise eben auch die Atomkraftwerke länger laufen müssten. Ich glaube, das hat er nicht präzisiert. Ne? Und das ist dann so ein Punkt, wir haben ja schon mehrfach über die Grünen und die Zumutungen, wie auch die Basis damit umgeht, gesprochen, die ja wirklich ganz erstaunlich langmütig und sozusagen realitätsbezogen hinnehmen, dass wirklich ganz wichtige Vorstellungen aufgegeben werden, sei es bei LNG, sei es bei Kohle, was wirklich schmerzhaft ist, sei es bei Krieg und Frieden, Waffen und diesem ganzen Komplex. Jetzt hatten wir dann auch eine Frage, die gar nicht so weit Aufmerksamkeit gefunden hat, die aber für viele, für die Teile der Grünen, die eben aus dieser an sich ökologischen Bewegung kommen, auch schwierig ist, die Frage von Brachflächen, Artenschutz, Fruchtfolge und so weiter.
Ist mir ja auch jetzt umgekippt, genau.
Wenn sich jetzt wirklich nochmal die Atomfrage stellt, und zwar selbst wenn es erstmal nur um den sogenannten Streckbetrieb geht, da fürchten doch sehr viele, dass das doch tatsächlich der Einstieg ist in eine größere Verlängerung der Laufzeiten. Und da wäre ich gespannt. Also wir kriegen, es war heute insgesamt von Olaf Scholz, er hat ja so viel über die Koalition eigentlich gar nicht gesprochen, das war ja eher indirekt, wie du sagst, Frank, dass er eben sehr auf die FDP eingegangen ist. Zum Beispiel, das waren ja eher indirekte Signale, aber von großem Frieden in der Koalition. Und da gibt es doch durchaus auch noch Spannungen, die da nochmal heftiger werden.
Aber eure Prognose, bleibt die Ampel im Krisendauermodus oder wird sie vielleicht, also meine Prognose wäre ja, also auch allein schon von der Konstellation her, weil einfach FDP und auf der einen und SPD und Grüne, ja, da ist schon so viel Zündstoff angelegt, aber wir haben eben die großen Krisen, Ukraine, Energie, Corona, also ich glaube, das wird uns alles noch lang erhalten bleiben.
Ja, wie sollte es anders sein? Also das glaube ich auch, aber Scholz muss da wirklich, haben wir oft drüber gesprochen, er muss da wirklich jetzt führen. Er ist auch gefragt worden nach der Bedeutung der Richtlinienkompetenz, wie er das einschätzt. Ich glaube, die muss er jetzt wahrnehmen, sonst läuft er bald alleine durch die Lande. Dann sieht es nicht so gut aus für seine Koalition.
Und dass die Koalition in einem Krisenmodus bleibt, es gibt jetzt zum Beispiel von Lars Klingbeil ja diese Aufrufe zur Geschlossenheit, die Aufrufe eben nicht öffentlich gegeneinander zu arbeiten. Aber wenn wir in solchen Krisen, bei solchen Zumutungen sind, dann müssen die Parteien natürlich auch deutlich machen, dass sie da kämpfen für ihre Inhalte. Und das bringt so eine Krisenstimmung mit sich. Das geht ja gar nicht anders, als dass man deutlich macht, man versucht, Kompromisse zu finden, soweit man das irgendwie durchsetzen kann.
Und schon das. Und irgendwie fehlt aber bis heute, finde ich, das große Projekt. Also das ist nach wie vor, klar, sie haben genug zu tun und insofern funktioniert diese Koalition auch, aber so richtig, was das große eine Projekt ist, das ist mir eigentlich nach wie vor so ein bisschen schleierhaft.
Es wird uns hier weiter beschäftigen, keine Frage, aber wir wollen diesen Politik-Podcast nicht aufhören, ohne nochmal an den Anfang zurückzukommen, nämlich die Einladung, von der ich vorhin schon gesprochen hatte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wollen Sie oder euch und euch kennenlernen, wollen feiern, dass der Podcast diesen Sommer 5 Jahre alt wurde und haben uns ein Hörertreffen ausgedacht.
Ja, das Ganze haben wir Politik-Podcast Live genannt. Da soll also eine aktuelle Ausgabe des Politik-Podcastes mit Publikum aufgezeichnet werden. Gudula hatte das anfangs schon gesagt. Das wird im Saal der Bundespressekonferenz stattfinden. Also da, wo die Journalisten mehr oder weniger heute auch Olaf Scholz gegrillt haben. Und davor und danach wollen wir als Korrespondenten, wir sind nach Möglichkeit alle vorhanden, der eine oder andere wird auf Reisen sein oder vielleicht auch im Urlaub, aber wir wollen mit euch, mit Ihnen da ins Gespräch kommen.
Genau, die Anmeldung, die Teilnahme ist natürlich kostenlos, aber es gibt eine kleine Aufgabe tatsächlich, weil die Veranstaltung ja vor allem für die treuen Hörerinnen und Hörer des Podcasts in erster Linie da ist. Deswegen schreibt uns eine E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de, also politikpodcast@deutschlandfunk.de, und sagt uns, was euch an dem Politikpodcast gut gefällt und vor allen Dingen natürlich, was wir besser machen können, was euch vielleicht auch eben gar nicht gefällt. Genau, und dann melden wir uns zurück.
Und noch ein paar Formalia. Schreibt am besten auch, von wo ihr kommt, zu wie viel ihr zu uns kommen wollt. Und Datum, jetzt bin ich nicht sicher, ich glaube, ich hatte es eingangs gesagt, ist Mittwoch, der 14. September, am frühen Abend hier, wie gesagt, in Berlin. Das war der Politik-Podcast, Folge 272. Die E-Mail-Adresse, bei der wir uns freuen, wenn ihr uns schreibt, Anregungen, Kritik, wurde eben schon genannt. politikpodcast@deutschlandfunk.de. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ciao.